Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Tag.
Genau, genug der Dad-Jokes.
Gut, die haben wir Gott sei Dank vor der Sendung, gemacht. Ja.
War schon schlimm. So, ja. Nummer 666.
Yo, the number of the beast.
Ja, genau, das ja. Auch.
Die Freunde von Iron Maiden seien herzlich gegrüßt.
Ja. Freunde, Fans, wie auch immer.
Ja, genau. Und immer wenn ich an Iron Maiden denke, denke ich nicht nur an die 3, also an die 666, denke ich auch an eine 747. Weil die hatten ja, oder die haben, die immer noch haben, die haben ja ein eigenes Flugzeug. Und das war nicht gerade klein, eben eine 747.
Die CD zu dieser Live-Tour ist richtig gut. Die CD mit den Live-Aufnahmen von den unterschiedlichen Konzerten, so, ja, die ist richtig gut.
Obwohl, du bringst mich, wo wir gerade bei 747 sind, ich glaube, ich sollte jetzt schon mal eine E-Mail an Boeing schreiben, dass sie vielleicht Sponsor für die 747 werden. Also für unsere Folge 747.
Weißt du, wie lange das noch dauert?
Ja, man muss gewisse Dinge schon vorbereiten.
Wir sind 666.
Ja, du.
Wie viele Jahre sind das denn noch?
Die Marketingmühlen laufen bei einigen Firmen sehr, sehr langsam.
Ja. Ja. Meinst du, die brauchen alle über 2 Jahre für die Entscheidung?
Ja.
Okay.
Mhm. ich möchte jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gab da schon Kooperationen, die auch zustande gekommen sind, wo ich 3 Jahre mit den Firmen in Kontakt gestanden habe, letztendlich.
Ja, manche Mühlen malen langsam.
Ja, so ist das. Und manchmal.
Bei manchen kommt man sich vor wie Don Quixote, ne?
Oder wie bei Asterix. Passierschein, hau mich blau.
Ach so.
Ja. 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 Das ist so. Und bei den größten Firmen, wo man schon von vornherein eigentlich davon ausgeht, das dauert und dauert, da geht es manchmal sehr, sehr schnell. Und bei den kleinsten Firmen, wo man denkt, naja, die sind wendig und flexibel, da dauert es und dauert es und dauert es. Also, das ist teilweise sehr unberechenbar. Ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen.
Ich nenne jetzt auch keinen. Ne?
Gut, besser ist das. So ist das. Gut, Folge 666. Mal schauen, ob wir das unfallfrei über die Bühne bekommen.
Ja, wenn wir es noch öfter sagen, ist das wie bei Beetlejuice. Wahrscheinlich steht dann gleich hier irgendeiner vor der Tür, ja, beziehungsweise hinter einem. Ja.
Wo du das gesagt hast, habe ich mich aus Geflex umgedreht. Ja, manchmal bin ich schon abergläubisch. Ich gebe es zu.
Ja,
echt? Ja, manchmal schon. Aber ich versuche mir das dann auszureden, ja. Also ich bin dann schon froh, wenn Freitag der 13. vorbei ist.
Also okay.
Ist jetzt nicht so,
hast du über deine Tür auch Knoblauch hängen oder so?
Nee, eigentlich nicht.
Okay.
Das muss nicht sein. Gut, aber nee, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag am Freitag, den 13. Angst habe, aber ich bin dann schon froh, wenn Samstag der 14. ist. Also das ist dann schon okay, Tag ist vorbei, ist nichts schiefgegangen, alles gut.
Also ich kriege das meistens erst mit, wenn ich irgendwie, also wenn es ein, es ist, also Freitags ist ja normalerweise ein Arbeitstag,
ja.
Wenn ich dann auf den Kalender gucke und dann, oh, es ist ja Freitag der 13.
Naja, aber solche Themen werden ja auch oft im Radio dann durchgearbeitet.
Ich höre kein Radio auf der Fahrt. Das Einzige, was ich da mitkriege, ist Verkehrsfunk.
Ja, okay. Ich bin ja oft auf Kurzstrecke unterwegs und da lohnt es sich nicht großartig, noch einen Podcast anzuwerfen. Und da höre ich dann schon mal Radio.
Wir hatten es doch eben auch noch vor der Aufnahme, gerade wegen der 666, hatten wir es doch noch von Playlists bei der Autofahrt. Mhm. Da brauchst du ja keinen Podcast anwerfen. Da haust du irgendeine Musik rein und das passt doch.
Ja. Aber manchmal höre ich schon Radio. Besonders dieser Local Shit, der im Lokalradio läuft oder bei den Lokalnachrichten, der ist teilweise schon ganz interessant, dass man weiß, was so in der Gegend abgeht und abläuft. Ja.
Ah, dafür gibt es doch Social Media.
Oh, ja. Habe ich mich stark von entzogen oder ich entziehe mich stark Social Media Geschichten.
Ach, das finde ich jetzt eigentlich bei Instagram gar nicht schlecht, weil du gerade gesagt hast, Nachrichten. Also ich habe hier so 2-3 Lokalnachrichten bei mir jetzt in Instagram vor einiger Zeit entdeckt. Das ist konsumiere, aber das lasse ich mir gerne in meine Timeline spülen. Weil, wie gesagt, dann so Regionalnachrichten dann ein bisschen aufbereitet und auch mal kurz ein Videoclip, je nachdem, wenn es halt um irgendwelche Zwischenunfälle geht, je nachdem, was passiert ist, ist das schon sehr interessant. Ja, vor allem die kriegen es relativ gut hin. Klar, das ist jetzt kein Scorsese oder so, ja, in dem Beitrag, ja, und aber ansonsten machen sie das wirklich gut. Also von daher.
Ja.
Dafür, dass ich ja eigentlich auf Instagram auch nicht mehr so viel unterwegs bin, ist das dann ganz okay. Ja.
Mhm.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, Social Media, gerade aktuell, egal ob du jetzt wirklich dann die deutschen Nachrichten reingespült kriegst oder die aus den Staaten. Oh, das ist ja alles.
Ich sage
selbst ja. Selbst YouTube, ja, du machst YouTube die Seite auf und dann hast du unten die ganze Zeile mit deutschen Nachrichten und überall grinst sich irgendwo der Merz an und ich so, ey, das darf doch nicht wahr sein. Nirgends hast du deine Ruhe, ja.
Ja.
Deswegen personalisierte YouTube-Seite, Ende Gelände, Peng aus.
Ja, YouTube konsumiere ich auch sehr selektiv. Ich habe da meine Kanäle, die ich abonniert habe und die gehe ich dann durch und gut ist. Also ich bin da relativ gezielt unterwegs. Weil wenn du den Algorithmen von YouTube freien Lauf lässt, naja, dann gute Nacht.
Also mein YouTube-Content ist ja zu 90% irgendwie oder hat was mit Gaming zu tun. Mhm. Von daher ist mein Algorithmus mittlerweile wieder ganz okay. Das kann natürlich passieren, dass wenn ich irgendwo Links geschickt kriege oder so, ja, dass ich da vielleicht mal auf einen draufhaue und der YouTube-Algorithmus dann meint, oh, hallo, ja, hier, komm, ich spiele mal ein bisschen was anderes rein. Aber ich gucke gezielt YouTube und lasse da nicht irgendwie irgendwas durchlaufen. Also von daher ist der eigentlich innerhalb von kurzer Zeit auch schon wieder ganz oder klar gespült, mein Algorithmus.
Ja, aber das ist ja auch, man muss ja auch aufpassen, wenn man jetzt mal recherchiert, so nach dem Motto, was macht, von welchem Weg ist die jetzt abgekommen, die Dame, und man recherchiert jetzt mal. Ja, es gibt ja so Promis, die sind ein bisschen falsch abgebogen in gewisse Richtungen und man recherchiert, wo die hin abgebogen ist, und dann ist natürlich der Algorithmus angefixt. Dann machst du dir das
ganz kaputt. Alles egal, ja.
Dann machst du
egal, welcher Algorithmus der ist dann. Ja.
Egal, ob du jetzt auf X unterwegs bist, auf Threads oder auf YouTube, der ist dann komplett im Eimer.
Ja. Ich habe den Fehler gemacht, und mein Arbeitgeber hat für das neue Jahr jetzt macht er verstärkt Zusammenarbeit mit Social Media Influencern und da speziell in dem Bereich, wo ich tätig bin, mit 4 jungen Damen, in dem einen unserer mehreren Segmente halt mit 4 jungen Damen. Und da habe ich auch den Fehler gemacht und habe mich auf meinem privaten YouTube-Konto mal kurz so durchgeklickt.
Ja.
Und die machen das, also mein Gott, ich bin da so tief in dem Thema nicht drin, die machen das anscheinend ganz gut, aber mein Algorithmus sah dann auch erstmal wieder lustig aus.
Ja, ja, und privat hast du ja nicht so große...
Du interessierst dich für diesen Content, hier bitte, da gibt es noch 20 andere, für dich, die wir dir empfehlen können, und ich so, nein.
Und privat hast du ja damit nicht so viel zu tun, mit der Art von Content sozusagen, interessiert dich ja privat
jedenfalls
nicht so.
Dass ich das jetzt in dieser Art irgendwie dann halt vorgesetzt bekommen will. Dann auch wieder gezielt irgendwas, aber dann vielleicht der Wettbewerb, aber nicht jetzt irgendwie Social Media.
Ja gut, das ist ja dann auch wieder beruflich geprägt, wenn dich das interessiert. Aber privat bist du
aber
ja jetzt nicht so.
Das gucke ich ja privat bei mir am Rechner ja auch mal kurz, wenn mir da irgendwas einfällt oder wie gesagt, ich da vielleicht mal was gucken will. Ich packe ja nicht extra meinen Firmenlaptop da aus, wenn ich nur auf YouTube kurz was gucken will. Und aber wie gesagt, dann kriegst du hier direkt, hier, du hast den Content, ja, vielleicht gefällt dir ja auch. Und dann, wie gesagt, kriegst du da gleich mal irgendwie 20 andere YouTuber, die da, und ich so, boah, Freunde, ey. Am besten ausloggen oder inkognito oder irgendwie, ja. Wobei inkognito ist ja auch so ein Problem mit Chrome, aber
egal. Ja. Ja, aber das ist, so funktioniert halt unsere Welt. Sie ist algorithmisch geprägt. Ist nun mal so. Zumindest unsere Social-Media-Welt. Na gut.
Ja, das ist halt echt schlimm. Selbst wenn du versuchst, da irgendwie, je nachdem, was für ein Anbieter du unterwegs bist, halt deine eigene Timeline aufzubauen. Aber selbst da, das ist ja, du kommst ja da nicht mehr drum rum um den Algorithmus.
So ist es, ja.
Und wenn sie dir irgendwie die Timeline, die du dir selbst kuratiert hast, dann auf einmal mit Werbung vollpflastern. Das macht ja auch keinen Spaß.
Ja.
Das ist übrigens auch mit dem Grund, warum ich halt gerne bei mir am Privatrechner auch mal Firma gucke. Ja. Weil hier habe ich einen Adblocker drauf. Mhm. Also YouTube ohne Adblocker macht ja auch keinen Spaß mehr. Klar, du kannst auch YouTube Premium machen. Das habe ich auch schon jetzt wieder mal überlegt zu machen. Aber was, das mit der Werbung. Das hat ja so überhand genommen auf YouTube, das ist,
also ich.
Ich weiß nicht, ob wir Adblock-Nutzer, also egal welchen du jetzt benutzt, ja, das Problem sind, ja, dass die Werbung ständig zunimmt, weil halt mehr Leute dann keine Werbung mehr gucken wollen. Ob das so ein Henne-Ei-Problem ist, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch, aber ich glaube nicht nur.
Also ich finde ja Werbung durchaus okay, wenn es nicht inflationär ist. Ja,
genau.
Wenn es nicht inflationär ist. Und es liegt ja auch in der Hand des YouTubers oder der YouTuberin. Man kann ja dementsprechend einstellen, wie viel Werbung stattzufinden hat im Video. Und wenn das dann übertrieben wird, dann geht mir das tierisch auf den Senkel. Also
ja, das ist ja aber nicht nur im, sondern es ist ja auch das Vor und Danach.
Ja gut, danach ist mir egal, wenn das Video zu Ende ist, gehe ich raus.
Ja, okay, das ist ja die Frage. Wie gesagt, wenn du halt was durchspielen lässt, so nie, gerade nebenher oder so, du bist was anderes am Machen, das YouTube laufen und du hast dann hier den Channel oder keine Ahnung oder die Suche, die du hattest, lässt du einfach mal durchlaufen mit anderen Videos noch. Du, wie gesagt, du hast ja die Werbung da ständig irgendwo und das nervt schon, ja.
Das ist richtig. Aber wie gesagt, es liegt ja auch sehr viel in der Hand des Content Creators und wenn es die Leute dann übertreiben, das muss ich nicht haben.
Ja, wobei, wenn das jetzt Werbung ist, die derjenige selbst macht oder selbst halt reingeschnitten hat in seine Videos, ist das für mich nur was anderes als die Werbung, die halt YouTube schaltet.
Ja gut, auf beides hat er ja Einfluss. Er kann ja bei der Erstellung und beim Hochladen einstellen, wie viel Werbung kommen soll.
Aber wie gesagt, wenn
und natürlich auch seine Native-Ads, die er selbst dort reinproduziert, die hat er ja logischerweise auch im Griff. Ne?
Wie gesagt, das ist ja okay, aber das, was halt YouTube zusätzlich da halt noch macht. Oder aber, wie gesagt, wenn du halt da mit deinen Einstellungen da meinst, das auch noch machen zu müssen oder übertreiben zu müssen, okay, dann gehört dir da auch mal eins auf die Finger. Aber wenn du einen gut produzierten Content hast und wie gesagt, der Junge hat ein Sponsoring, was heißt, die Person hat halt ein Sponsoring mit drin, egal wie er es dann macht oder wie es präsentiert wird, das ist ja in Ordnung, weil das, wie gesagt, da gucke ich mir je nachdem, was es ist, das auch mal an. Da muss ich auch nicht unbedingt skippen, ja, weil ein paar Cent kann er ja von mir aus gerne verdienen, aber dieses an Masse an Werbung, die YouTube drumherum und mittendrin. Ja, das ist halt das Problem einfach. Ja. Aber jetzt haben wir da schon wieder viel zu viel über YouTube und Werbung gesprochen. Das können wir von mir aus auch gerne zumachen, den Sack.
Ja, machen wir den Sack
zu. Wie gesagt, da kann man dazu stehen, wie man will. Wie gesagt, dieses, wenn der Content Creator da seine Werbung macht, ist okay, aber wie gesagt, das, was halt YouTube da und top einfach macht, das hat so überhand genommen die letzten Jahre, das werfe ich jetzt mal so raus und Ende Gelände.
Genau. Gut. Aber bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, lass uns noch mal kurz erwähnen, dass das Datum für das diesjährige Podcamp feststeht. Das findet nämlich am 13. und 14.06.2024 statt. Und es ist wieder zurück in NRW. Letztes Jahr war es ja in Berlin und es ist wieder dahin gezogen, wo es hingehört, nämlich in NRW. Und innerhalb von NRW ist auch ein ganz kleiner Umzug vollzogen worden, weil die letzten Jahre war es ja immer in Essen. Und dieses Jahr ist es das erste Mal in der Landeshauptstadt, nämlich in Düsseldorf, nämlich in der Zentralbibliothek. Und alle Informationen zum Podcamp 2025 gibt es auf podcamp.de. Jo, dann können wir ja. Ja, erzähl, sag was.
Nee. Düsseldorf, schön. Hm?
Ich liebe Düsseldorf. Ich habe ja mal ein gutes halbes Jahr in Düsseldorf gelebt.
Ah, okay, okay. Wo da?
In der Friedrichstadt, Stadtteil Friedrichstadt, relativ zentral in der Innenstadt.
Okay.
Genau, beruflich. Das war ungefähr, ist ja schon sehr lange her, um die Apfelklatsch-Folge 100 herum. Das weiß ich noch. Also, um es zeitlich einzugrenzen. Ich denke immer in Podcast-Folgen. Da kann ich mich, kann ich mich am besten daran erinnern.
Wenn man mehr weiß über den Veröffentlichungsrhythmus, dann kannst du das ja ungefähr ausrechnen. Ja.
So kommt ist
nicht
es.
Ganz hin, aber fast.
Ja,
fast auf die Woche genau. Ja.
Also, das ist ja schon sehr lange her, wenn man berechnet, dass wir jetzt bei Folge 666.
Deswegen, wie du eben 747 gesagt hast, das ist noch so lange dahin.
Naja, guck mal, dieses Jahr schaffen wir ja auf jeden Fall die 700. Die ist in greifbarer Nähe. Dann sind das ja nur zwei Jahre.
Ich wollte eben schon sagen, was bitte? Aber klar, wir haben ja Januar. Ja,
also
bitte. Wir haben ja 25, ja.
Ja, eben.
Ich habe noch im Alten festgehangen kurz.
Ja, guten Morgen auch. Gut, aber wo wir bei Jubiläum oder bei Jubiläen sind. Wir haben ja in der letzten Zeit so einige Jubiläen gefeiert. Ja. Und es ist mal wieder soweit, das iPad wurde 15 Jahre alt. Oder besser gesagt, was heißt wieder soweit? Es kann ja nur einmal 15 Jahre alt werden. Nämlich am 27. Januar 2010 hat Steve Jobs das iPad präsentiert. Eines seiner letzten Produktvorstellungen. Und wenn man sich diese Präsentation ansieht und auch weiß, also im Nachhinein wusste man ja, dass er schwer krank gewesen ist, dann sieht man auch schon, dass er dort schwer von seiner Krankheit gezeichnet war. Das kann man da schon sehr, sehr gut erkennen. Und er hat die Keynote ja auch im Sitzen abgehalten. Ich glaube nicht, dass das der einzige Grund war, weil man das iPad als Konsumgerät adressiert hat damals, sondern ich denke auch, das lag an seiner Krankheit, dass es einfach für ihn einfacher war, das Produkt im Sitzen zu präsentieren. Ich denke, das sind so zwei Gründe gewesen, dass das eine hat sich mit dem anderen ergänzt, ist meine Meinung, jetzt im Nachhinein betrachtet. Aber gut, das nur dazu. Und es kam zu einem sehr, sehr günstigen Startpreis heraus, 499 US-Dollar in der Basisversion. Wenn man sich heute
gerade auch aufgrund von den Gerüchten, die es ja im Vorfeld gab, war man da schon sehr überrascht, was jetzt den Preis betroffen hat, ja.
Genau. Und wenn man sich heute die Preise anschaut, naja gut, dann wünscht man sich die alten Zeiten zurück. Ja, das ist richtig. Obwohl ich ja immer noch der Meinung bin, der Mac Mini zur heutigen Zeit in der Startkonfiguration ist sehr fair. Man bekommt sehr, sehr viel gute Hardware zu guten Preisen in der Startkonfiguration. Aber gut, lass uns nicht vom Mac Mini sprechen, wir sind noch beim iPad.
Ja, vor allem die Diskussion hatten wir ja ein paar Folgen her ja auch schon. Ich sehe das nach wie vor ein bisschen anders. Der Mac Mini müsste einfach günstiger anfangen. Aber klar, das Paket, was du kriegst, ist schon sehr vernünftig für das Geld, ja. Für einen Mac.
Genau.
Wie gesagt, für einen Mac, ja.
Ja gut, das iPad, es gab auch Kollegen, die haben getitelt, das iPad, das ewige fünfte Rad am Wagen. Das gab auch, das war auch eine sehr schöne Überschrift.
Jetzt gerade zum Jubiläum?
Habe ich das gelesen. Damals war es ja noch stark in der Findungsphase und ich würde sagen, es befindet sich irgendwie immer noch in der Findungsphase.
Die Pro-Modelle fragt man, ja.
Ja, und ich habe jetzt irgendwo für mich auch meinen Frieden mit dem iPad gemacht und ich adressiere oder ich ordne das iPad auch nicht mehr in ein Produkt, also für mich in eine Produktkategorie ein, wo man wirklich produktiv mitarbeiten kann, sondern ich sehe das mehr oder weniger als Konsumgerät, um Sachen zu konsumieren, vielleicht die ein oder andere E-Mail zu beantworten, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber als Working Device ordne ich das für mich nicht mehr ein. Ich lasse es einfach. Es bringt nichts, sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Es ist, wie es ist. Ne?
Also ich finde gerade zur Bildbearbeitung oder generell Sketching beziehungsweise Zeichnen, auch gerade die Pro-Modelle auch mit dem Stift, finde ich da äußerst gelungen. Das Problem ist einfach bei den Pro-Modellen für diese Anwendung, für mich als Nicht-Profi, der nicht sein Geld damit verdient, finde ich die Geräte einfach zu teuer.
Das ist das große Problem.
Ja. Die können für mich oder für den Anspruch, den ich dann wieder an einen Computer und nicht an ein Tablet einfach habe. Und wie gesagt, Tablet, ja, Wacom, wobei Wacom hat sich ja auch unheimlich verändert die letzten 20 Jahre. Ja. Oder in den 20 Jahren. Er hat unheimlich verändert. Wenn man mal guckt, was heute ein Wacom-Tablet in Anführungszeichen ist und wie sie angefangen haben. Weil wie gesagt, für mich ist es im Prinzip klar, eigentlich mehr so mit Stift und Tablet, ja klar, du arbeitest auf dem iPad und hast da dein Ding und dein Tools und die Darstellung und Kram, aber das ist in dem Fall einfach nur ein Tool. Mhm. Wenn ich da Bildbearbeitung machen würde, ich habe ja kein Pro, ja, aber es juckt mir immer noch in die Finger, gerade für die Bildbearbeitung und auch mit Final Cut eventuell halt ein bisschen Video. Juckt unheimlich, aber der Preis oder das, was ich damit machen würde, rechtfertigt einfach nicht den Preis. Wäre ich Fotograf und würde mit meinem Geld verdienen, würde es wieder anders aussehen, weil du nach so viel mehr mitmachen kannst, was jetzt Fotografie auch gerade betrifft, ja. Aber als Privatanwender ein Pro?
Ja, und ich sehe das Ganze als Add-on-Produkt, wenn man ein MacBook hat, wenn man in der Mac-Welt unterwegs ist, sehe ich es als ergänzendes Produkt, aber als einziges Working Device stufe ich das Gerät schon lange nicht mehr an oder habe es noch nie so eingestuft.
Und ja, selbst wenn ich ein MacBook hätte, würde ich wahrscheinlich mir nicht noch ein iPad anschaffen. Jedenfalls kein Pro.
Ja.
Also, hätte ich einen Desktop, sei es jetzt, egal welcher jetzt,
ja.
Und ich hätte gerne ein portables Device, an dem ich allerdings jetzt nicht wirklich, also wie gesagt, ich komme ja noch aus der macOS-Welt und bin mit groß geworden, unterwegs nicht das machen wollte oder muss, was ich mit dem Desktop mache. iPad, okay. Gerade wenn du sagst, okay, mal eine schnelle E-Mail gemacht zwischendrin oder so, ja, ist gar kein Thema, kannst du alles da sehr gut machen. Und wie gesagt, das, was ich vielleicht dann auf dem Tablet gerade in Bezug auf Bildbearbeitung mit dem Stift vielleicht besser machen kann als mit der Maus am Rechner, ja, außer du willst dann halt schon wieder mit Photoshop etc., das ist wieder eine ganz andere Baustelle. Gerade für YouTube etc. auf der Couch dann das iPad, okay, gar kein Thema. Noch besser als ein MacBook, ja. Aber wenn ich schon ein MacBook hätte, ich glaube, ich würde mir heute kein iPad mehr kaufen.
Ja, also wenn ich irgendwann mal ein neues iPad haben muss, aus irgendwelchen Gründen, würde ich auch kein Pro-Gerät mehr in Betracht ziehen. Ich würde wahrscheinlich maximal zum iPad Air greifen und da das wäre dann für mich das Maximum. Mhm. Weil das, was ich mit dem Gerät mache, das kann ich wirklich auch mit dem iPad Air erledigen. Da brauche ich kein Pro-Gerät für. Selbst für Bildbearbeitung braucht man eigentlich, wenn man das jetzt nicht ganz exzessiv betreibt, braucht man eigentlich keinen iPad Pro. Da reicht auch ein iPad Air aus. Meine Meinung.
Du hörst mich nicken.
Ja. Es sei denn, man geht wirklich ganz profihaft hinein und ganz exzessiv in die Bildbearbeitung hinein, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber für die ambitionierten Pro-Zoomer sozusagen reicht auch ein iPad Air aus. Ist meine Meinung. Und wenn man sich die aktuellen Verkaufszahlen anschaut aus dem Weihnachtsquartal, sieht man ja eigentlich auch, dass Apple keinen großen Grund hat, irgendetwas zu ändern an ihrer aktuellen Strategie. Und das ist, denke ich, auch ein großes Problem, warum Apple weiterhin so konservativ mit der Weiterentwicklung von iPadOS umgeht. Sie haben keinen Druck, sie haben keinen Bedarf, das zu ändern. Und ich denke, sie haben sich da so eingerichtet, wo sie jetzt mit dem iPad unterwegs sind oder auf der Schiene, wo sie gerade unterwegs sind. Ja, ist leider so.
Entschuldigung. Thema Druck fehlt definitiv nach wie vor, auch mit den Ankündigungen, die wir von Qualcomm hatten, mit auch gerade mit Microsoft Windows und der Push of ARM. Du siehst einfach nichts kommen in der Ecke.
Ja, es ist doch.
Das ist halt ein Problem, ja. Und ich hätte mir gehofft, dass von Qualcomm da ein bisschen mehr kommt in Bezug auf jetzt auch Ankündigungen und Präsentationen und nächste Prozessorgeneration und wir stellen uns das so und so vor und wir arbeiten hier da dran und Timeline sieht so aus. Klar, hat man schon alles mal gehört, aber aktuell ist es da ja auch sehr still geworden.
Ja.
Die Probleme, die sie haben in Bezug auf Lizenzen, okay, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber da kann man ja eigentlich nur hoffen, dass sie das irgendwie schnell gelöst kriegen. Da habe ich jetzt so massiv nichts mehr mitgekriegt die letzten Wochen. Und ansonsten hat man sich da vor ein paar Monaten mehr versprochen. Ja.
So ist es. Ja, der Druck ist halt leider nicht vorhanden. Der Druck der Konkurrenz und auch der Druck der Konsumenten ist nicht vorhanden. Ne? Das ist so.
Ja, vor allem Hersteller. Weil wenn du heute ein super interessantes Tablet, ja, mit einem vollwertigen Windows-System hättest, wo auch, wie gesagt, Softwareanpassungen, Tablet-Funktionen, Touch etc. vernünftig umgesetzt wäre, und wie gesagt, die Hardware einfach top ist und da leistungstechnisch auch mithalten kann. Wie gesagt, ein iPad Pro übertreffen wird schwierig, ja, aber das wenigstens mithalten kann und preislich halt attraktiv ist, also um einiges günstiger oder zumindest mal günstiger als ein Pro bei ähnlichen Werten, aber wie gesagt, dann halt mit einem ganzen vollwertigen OS da drauf, das könnte halt nochmal Druck machen, aber
ja.
Wir haben ja klar Sachen da, aber das ist jetzt noch nicht das, was man sich, wie gesagt, da erhofft hatte. Aber naja, kommt vielleicht noch.
Hoffen wir es. Gut, so viel zum Thema iPad. Auch ein Dauerbrenner-Thema bei uns und wir wiederholen uns diesbezüglich ja auch und nach wie vor.
Ja, es ändert sich auch.
Nichts an meiner These, dass ich das nicht als ernsthaftes, durchgehendes Working Device einstufe, zumindest nicht für meine Anwendungsszenarien. Ja. So ist es. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema, zum iPhone SE der vierten Generation. Und dieses
Wie lange soll unser
bis zum April, weil da soll es ja rauskommen angeblich. Und dann hat sich das Thema hoffentlich erledigt, da wissen wir mehr. Und es gibt ja so ein zentrales Thema, wo sich die Gerüchteküche oder die Leaker oder die Analysten im Moment absolut nicht einig sind. Da gibt es ja zwei Fraktionen. Die eine sagt, es kommt mit Notch und die andere sagt, es kommt mit einer Dynamic Island. Und jetzt hat Mr. Ross Young, der Display-Experte himself, hat sich dazu geäußert, hat gesagt, Kinder, es ist alles Quatsch, das Gerät wird nur mit einer Notch kommen, es wird keine Dynamic Island im Gerät auftauchen. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und wenn man sich das Gerät anschaut, so wie es kommen soll angeblich von den restlichen Specs, dann passt es eigentlich in die Strategie von Apple gut hinein, um wirklich noch einen größeren Differenzierungspunkt zu schaffen. Weil wenn da jetzt noch eine Dynamic Island drin wäre, dann wäre es schon sehr nah an den normalen, in Anführungsstrichen, an den normalen
Geräten. Ja, man kann es ja den Entwicklern auch viel zu einfach machen.
Ja. Ja, aber wie gesagt, man muss so ein bisschen Differenzierungspunkte schaffen. Und es wäre dann irgendwo zu.
Der Differenzierungspunkt ist der Preis und die Größe.
Es wäre wirklich, ja gut, wenn da jetzt noch eine Dynamic Island drin wäre, wäre es fast schon zu attraktiv, würde ich sagen, das Gerät.
Ach.
Und ich glaube, Ross Young hat recht, da wird nur eine Notch reinkommen. Auch wenn ich das für äußerst dämlich halte, wenn es so wäre, weil das Gerät wird ja sehr lange im Portfolio bleiben, erfahrungsgemäß. Also Apple datet die Dinger ja nicht so fix ab, die haben ja keinen jährlichen Zyklus. Und von daher wäre es eigentlich doof, da keine Dynamic Island reinzubasteln. Aber wenn man sich die Strategien von Apple anschaut, dann traue ich denen schon zu, dass da nur eine Notch hineinkommt. Schade eigentlich.
Ja, es ist auf jeden Fall günstiger.
Es ist günstiger. Ich hoffe, das spiegelt sich dann auf den Endpreis oder im Endpreis wieder. Ja, okay, wieder.
Es wird günstiger sein, aber
es soll ja in den Staaten nur in Anführungsstrichen 500 US-Dollar plus Steuern kosten. Wird in Deutschland so nie kommen. Da werden wir andere Preise haben. Aber
ja, der Dollar steht halt, oder das Wechselverhältnis ist einfach zugunsten vom Dollar aktuell. Oder ja. Was heißt zum Gunsten? Aber ist ja halt nicht ganz so attraktiv wie vor Jahren noch. Also von daher hast du allein durch Wechselkursschwankungen beziehungsweise durch den Wechselkurs schon das Plus. Und dann halt die Steuer noch drauf, klar.
Ja. Also von daher muss man halt schauen, wie sich das Gerät bei uns einpendeln wird und was es letztendlich können wird. Das ist die Frage.
Ja. Ja, es kann auf jeden Fall Apple Intelligence.
Davon ist auszugehen. Alles andere wäre nach meiner Meinung auch fatal.
Ja, wobei, bei manchen wäre das auch wieder ein Verkaufsgrund.
Ja gut, aber du kannst ja Apple Intelligence deaktivieren. Ist ja möglich. Aber
ist es dann auch deaktiviert?
Ja, oh, jetzt kommen wieder die Verschwörungstheoretiker. Ja, ja. Nein, also man muss halt sehen, wie es dann halt rauskommt mit oder ohne Dynamic Island. Ich würde sagen, mittlerweile ohne, auch wenn ich es mir mitwünschen würde.
Weil es wäre eigentlich sogar die ganze Zeit schon mein Tipp gewesen. Also ich finde es nicht ganz so schlau, aber das wäre definitiv mein Tipp.
Hm. Ja, je länger ich darüber nachdenke, schließe ich mich auch der Notch-Fraktion an. Naja, okay. Was will man machen? Gut, lass uns über macOS 15.3 sprechen. Da gibt es einige Dinge, die sich verbessert haben oder die ausgemerzt, Wortspiel, ach du lieber Gott, die verbessert worden sind. Also die verbessert worden sind und Bugfixes, wie man so schön sagt. Und ein Bugfix, was mich besonders freut, man hat wieder die Möglichkeit, bootfähige Backups anzulegen. Gab es einen langen Bericht von SuperDuper und von Carbon Copy Cloner. Und ich habe es auch schon ausprobiert. Es funktioniert wieder. Man hat die Möglichkeit, bootfähige Backups anzulegen, was ja bei der Version 15.2 nicht möglich gewesen ist. Ja, Gott sei Dank. Für mich ein essentielles Feature oder eine essentielle Funktion, weil ich ja parallel immer ein Time Machine Backup fahre und wöchentlich nochmal ein bootfähiges Backup per Carbon Copy Cloner anlege. Sehr gut. Das nächste ist, iOS 18.3 unterstützt immer noch keine Saugroboter-Funktion. Ich habe mich ja schon gefreut wie ein Schnitzel auf iOS 18.3. Es sollte ja den Support haben, dass man Saugroboter mit in die HomeKit-Infrastruktur einbinden kann, per Meta etc., dass man das halt in die täglichen Routinen mit einplanen kann, wann und wo und wie er saugen soll. Und das ist immer noch nicht reingekommen, obwohl es Codeschnipsel gab in 15.3, die wurden aber nicht aktiviert oder nicht freigegeben. Man hofft jetzt, dass das in 18.4 kommen wird. Ich habe da schon lange drauf gewartet, weil mein Saugroboter-Fuhrpark ist konsequent oder durchgehend Meta-fähig. Und Meta-fähig bedeutet ja dementsprechend auch eine HomeKit-Kompatibilität.
Fuhrpark, ja, ja. Der feine Herr.
Wir fahren hier komplett auf Roborock. Ist so. Komischerweise, wie kommt das nur, ne? Dass wir so Roborock
ich weiß es auch nicht.
Angehaucht sind. Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ja.
Na gut, ja, das dazu. Keine Saugroboterunterstützung, meine Fresse. Ja, was soll's. So, Quartalszahlen. Wir gehen heute relativ schnell durch die Sendung. Mal gucken, was die nächsten Themen so anbelangt, ob wir da etwas mehr Diskussionsstoff aufbringen können. Aber Quartalszahlen, die gehen wir jetzt auch nicht exakt durch, weil das machen andere besser. Oder hast du dich darauf vorbeitet? Dann können wir das auch gerne Stück für Stück durchgehen.
Gottes Willen. Nein, okay. Es war ein gutes Jahr, gerade im Vergleich zum Quartal des Vorjahres. Also kannst du wirklich nicht meckern.
Ja,
Meistens eh nur auf die Gesamtzahlen und nicht auf die einzelnen.
Ja, ich habe jetzt auch nur so ein paar rausgegriffen, die mich interessiert haben, weil es bringt jetzt nichts, dass wir das jetzt alles analysieren. Das kann man wirklich in Schriftform viel besser durchgehen und auch die ganzen Grafiken, die ganzen Diagramme sind viel schöner in Schriftform abzubilden. Aber der Gesamtumsatz im Weihnachtsquartal, wir reden ja hier vom letzten Quartal 2024, der betrug 124,3 Milliarden US-Dollar Umsatz. Drei Monate. Und einen Gewinn von 36,33 Milliarden US-Dollar. Ja, das ist outstanding. Allerdings gibt es ein paar kleine Eintrübungen. Der China-Markt, der schwächelt ein wenig. Da ging der Gesamtumsatz um 11% zurück auf nur 18,5 Milliarden.
Aber wie gut war Rest of World, ja, um das so abzufangen?
Absolut.
Da muss ich mal vor Augen führen, wie gut das restliche die restlichen Länder halt zum Ergebnis beigetragen haben, um wie gesagt diese minus 11% halt da abzufangen. Das ist schon, stell mir vor, die wären da dabei, oder die hätten da nicht 11% verloren. Wie das Ergebnis dann aussehen würde.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist wirklich beeindruckend, dass sie das mit den anderen Umsätzen abgefangen haben oder ausgeglichen haben oder sogar noch übertroffen haben. Keine Frage, aber dennoch ist das nach meiner Meinung ein Problem. Und wenn man sich so ein bisschen den chinesischen Markt anschaut, dann kann man auch sagen, ja, ich kann es verstehen, weil die Vielfalt der lokalen Geräte, die dort angeboten werden und auch die vielen Blüten, die das getrieben hat, was es da alles für Geräte gibt, das zeigt dann auch, dass sich viele für lokale Produkte entscheiden.
Ja, okay, das ist natürlich auch ein bisschen oder ein Teil halt auch von der Regierung gesteuert. Wenn du mal guckst, was du alles im Westen nicht kaufen kannst.
Ja, eben, klar.
Weil entweder die Firmen halt nicht den Schritt gehen wollen in unsere Märkte oder aber es Firmen gibt, die hier nicht verkaufen dürfen.
Huawei zum Beispiel.
Genau. Ja. Wenn dann da ein bisschen Stimmung gemacht wird, beziehungsweise das entsprechend in der chinesischen Presse da auch
Klar. Es ist gesteuerte Stimmung
gemacht wird, beziehungsweise genau gesteuert wird,
ja.
Dann ist das gar plus natürlich. Das Bewusstsein für eigene Marken ist die letzten Jahre gestiegen in China.
Ja.
Und den Preisvorteil, den du einfach hast. Ja, du kriegst da gerade, wie gesagt, Geräte, die du hier überhaupt noch nie was davon gehört hast oder die den Weg hierher nie geschafft haben, kriegst du wirklich vernünftige Geräte zu einem relativ oder zu einem günstigen Preis. Und dass die da dann entsprechend Marktanteile abgreifen oder man da eher zugreift, ist auch zu verstehen. Ja. Mein Gott, das ist halt der chinesische Markt, was willst du machen? Ja.
Ja.
Das ist ja, betrifft ja nicht nur Apple. Ja, guck mal, gerade auch die ganzen deutschen Autohersteller, nicht mehr die Zahlen verkaufen können, wie vor ein paar Jahren noch oder selbst letztes Jahr.
Absolut.
Beziehungsweise 23, also wir sind ja in 25 mittlerweile.
Das ist so, ja. Aber wie gesagt, der Trend, der hat sich ja schon in den letzten Jahren abgezeichnet, dass es immer mehr zum lokalen Produkt geht. Und wie gesagt, 24 oder im letzten Quartal 24 hat sich das halt nochmal ganz stark bemerkbar gemacht. Wie gesagt, 11%, das ist eine Hausnummer. Das ist jetzt nichts, was man so einfach wegwischen kann. Und ich wage mal zu prognostizieren, das wird sich entweder halten oder sogar noch verstärken.
Es wird, denke ich mal, jetzt sowieso ein sehr schwieriges Jahr werden, für allerdings für alle
Tech-Firmen. Ja.
Weil wenn die Zölle, die Trump angekündigt hat, wirklich kommen sollten und es keine Ausnahmen für zum Beispiel Apple geben wird,
dann kommen
die Zölle da auf die iPhone-Preise noch drauf und damit dürften wahrscheinlich sich auch in Amerika, ja, beziehungsweise je nachdem, ja, oder welche Auswirkungen das generell dann auch auf die Welt hat, ja, werden die Preise sich da auch nochmal korrigieren oder werden die Preise korrigiert werden müssen und dann ist halt die Frage, inwieweit sich das auf die Verkaufszahlen durchschlägt. Und wenn man mal guckt, dass dieses Wochenende die Zölle kommen für Produkte aus Kanada, Mexiko und drittes war es noch. Kanada, Mexiko. Auf jeden Fall sollen ja jetzt ab Samstag, also ab heute, da Strafzölle jetzt greifen bei diesen Ländern. Mal gucken, was da, wie gesagt, für Rest of World noch kommt, ja. Oder auch auf unsere. Ja, und wir sind ja eine Exportnation. Amerika ist nicht gerade klein.
Absolut.
Trump ist eh am Meckern, dass die Europäer nichts Amerikanisches kaufen. Ja, dann sollte er sich mal besser seine Exportstatistiken angucken und was dann nach Europa rübergeht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das interessiert ihn ja nicht. Ja. Beziehungsweise er lebt ja in seiner eigenen Welt. Er kaufen keine amerikanischen Autos. Ja, ich würde mal überlegen, wieso. Ja, beziehungsweise welche amerikanischen Autos sich in Europa verkaufen. Ja, das wäre vielleicht auch mal interessant zu gucken. Ja, wobei, kurzer Exkurs. Ja, mir fallen die letzten Wochen jetzt immer mehr Pickups amerikanischer Produktion auf der Straße auf. Ich weiß nicht, ob das so ein Zufall ist, dass man da vielleicht gerade aktuell auch wegen den Nachrichten da ein bisschen mehr das Auge einfach dafür hat. Pickups haben ja sowieso auf der Straße zugenommen, zumindest mal gefühlt bei mir hier in der Region, wo ich unterwegs bin, haben Pickups zugenommen die letzten Monate. Oder sagen wir mal, die letzten Jahre haben sie zugenommen. Und jetzt, wie gesagt, die letzten Wochen fällt mir vermehrt auf, dass da unter anderem auch amerikanische Fabrikate dabei sind, was einem ja auch sofort ins Auge springt.
Ja, weil
Design es ja, und Größe ist da nochmal was anderes.
Ja, weil es ja nicht zum üblichen Straßenbild gehört, dass hier Pickups rumfahren. Es ist halt nun mal kein Golf. In Amerika ist es quasi ein Golf, der F-150 ist da quasi ein ganz normales Auto, was zum täglichen Straßenbild gehört. Aber bei uns ist es halt ein Exot. Ja, aber man muss auch dazu sagen, es kommen ja auch die abgemilderten Versionen zu uns herüber. Also die ganz großen Dinger zählen ja jetzt hier auch nicht zum Straßenbild. Also so ein Dodge Ram ist ja schon eine Ausnahme. Es sind ja so die kleineren
Pickups, die hier rumfahren. Ja, aber gerade auch die sind mir jetzt die letzten Wochen doch vermehrt aufgefallen. Da fahren mittlerweile einige hier rum. Ja. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein Markt, der ich habe jetzt mich nicht um Zahlen gekümmert, aber gefühlt ist es ein Markt, der wächst.
Das mag
und,
sein,
ja. Ja, ob das jetzt, ja, wie gesagt, wenn man beruflich drauf angewiesen ist, gar kein Thema.
Mhm.
Was mich halt stört, ist, wenn man da privat so ein Auto fährt und eigentlich kein, wie gesagt, das Ding ist, ja, okay. Es hat halt wieder was mit Spaß und Lebenseinstellung wahrscheinlich
zu tun. Ja.
Aber
also, wie gesagt, man kann ja nicht alle Pickups pauschal über einen Kamm scheren, sage ich jetzt mal. Es gibt da auch in Anführungsstrichen noch vernünftige Pickups.
Also ich schon.
Okay, also wenn ich jetzt einen sparsamen VW Amarok als Dieselversion vergleiche mit so einem riesengroßen Dodge Ram.
Das ist doch schon wieder Schönrechnen.
Ja.
Das ändert doch nichts an der Größe von dem Fahrzeug und an dem Gewicht. Egal, ob der jetzt nur 5 Liter Diesel schluckt. Das ist ja schön, dass er vom Verbrauch her passt. Aber das Auto an sich, alleine schon das, was an Rohstoffen da reingeht, ein Elektroauto und die Batterie, ja, über Elektroautos reden wir ja jetzt gerade gar nicht, ja. Aber im Vergleich zu einem anderen Auto, was vielleicht für dich zu 99% im Jahr besser geeignet wäre als dieses Auto, verbraucht er eventuell oder verbraucht er wahrscheinlich mehr Ressourcen.
Das mag sein. Also wenn ich jetzt Pickups miteinander vergleiche, dann
vergleiche
ich so ein bisschen
die
Motoren, den Verbrauch. Das sind so meine,
Ich wollte ja eigentlich so gar nicht darauf reingehen, weil wie gesagt, für mich ist es halt jetzt gefühlt, ich sag ja gefühlt, ich habe keine Zahlen dazu, gefühlt halt nur aufgefallen, dass diese Kategorie halt zunimmt.
Das kann
und
sein.
Gerade ja. Da halt auch amerikanische Modelle die letzten Wochen oder Monate, die ich hier, wie gesagt, bei mir in der Region auf der Straße sehe. Bei mir in der Region ist halt auch noch was anderes. Dass alle, gerade die amerikanischen Fabrikate waren alles Firmenfahrzeuge. Deswegen, ich sag ja, wenn du beruflich auf so ein Fahrzeug angewiesen bist, gar kein Thema.
Ja.
Von mir aus, ja, dann mach auch hier, gerade wenn es dann auch noch, wie gesagt, privat, und du nutzt es auch noch privat, ja, dass du da Spaß und vor allem auch ein vernünftig ausgestattetes Auto haben willst, gar kein Thema. Wunderbar. Du hast einen Grund, warum du das Ding brauchst. Kauf dir es. Nutz es. Gar kein Thema. Aber wenn du halt, wie gesagt, privat, ich verstehe auch nicht, dass man als privat einen Supersportwagen oder so fahren muss. Klar, Spaß und so, ja, aber für mich fehlt es da halt an Praktikabilität, ja. Aber das, wie gesagt, ist, muss ja jeder dann für sich selbst entscheiden. Man muss das ja, wie gesagt, mit sich selbst ausmachen. Nur gehen wir da jetzt schon wieder viel zu weit aus dem Thema eigentlich raus. Wo kam man überhaupt her?
Gute Frage. Quartalszahlen. Ja, wir waren noch mit den Quartalszahlen mittendrin sozusagen. Und dann ja. Waren wir bei den Strafzöllen.
Ach, China, Strafzöllen,
Kanada.
Genau, genau, Amerika und dann Autos. Genau, ja, weil auf Straße aufgefallen, amerikanische Modelle. Genau, ja. So kamen wir dahin. Ja, und du sagst noch, ja, keine Themen. Ja.
Ja.
Wir gehen so schnell da durch. Ja.
Ich sag ja, es gibt Themen, die bieten sich an, um darüber zu diskutieren, oder die haben ein bisschen mehr Knochen am Fleisch. Und es gibt Themen, ja gut, da geht man halt
Knochen
so durch.
Knochen am Fleisch? Knochen. Fleisch am Knochen.
Ja, je nachdem, von wie man das definiert. Ja, egal.
Ja, meine Knochen sind so schwer, genau.
Ja. Gut, wir sind aber noch nicht durch mehr
mit den Quartalszahlen.
Also wie gesagt, 11% in China zurück und ich denke mal, das wird Apple auch schwer im Magen liegen und damit werden sie sich beschäftigen. Da gehe ich ganz stark von aus. Und
ja, okay, Apple arbeitet ja seit Jahren auch gerade, wie gesagt, immer mit der Gefahr oder mit der Idee der Diversifikation der Produktionsstandorte.
Genau,
ja. Verteilen, Risiko etc. arbeiten sie ja dran. Gerade, es ist ja bis jetzt noch kein Strafzoll für Indien im Gespräch gewesen zum Beispiel. Von daher wäre die Frage, inwieweit kannst du halt kurzfristig da eventuell auch Kapazitäten noch verlagern etc. Ja, das ist auch Firmen wie Foxconn und auch unter anderem TSMC, ja, die ja auch Produktionsanlagen in Amerika bauen und da investieren, beziehungsweise auch in anderen Ländern, ja, durchaus bewusst, dass man da gucken muss, dass man da sich von den Standorten her breiter aufstellt, um einfach solchen Risiken aus dem Weg zu gehen. Ja.
Das ist korrekt, ja, aber Mr. Trump ist ja unberechenbar. Ne? Das heißt, im Moment steht es noch nicht zur Diskussion Indien.
Der hat auch Taiwan schon im Blick mit Strafzöllen.
Genau.
Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Partner, der auch unter einem gewissen Schutz von Amerika bisher gestanden hat, in Bezug auf die Spannungen zwischen Taiwan und China. Von daher mal gucken, wie sich Trump da positioniert die nächsten Monate. Ja.
Der ist ja nun mal wirklich nicht zu berechnen, der gute Mann. Der ist sehr erratisch unterwegs. Und wenn den irgendwas quer sitzt, dann kann einiges passieren. Das ist das Problem.
Eins, was uns Europäer momentan stark beschäftigen tut und sehr interessieren sollte, ist Grönland.
Ja.
Die ganze Problematik, die da auch momentan, wie gesagt, mit Grönland und Dänemark im Raum steht. Das ist was halt wirklich uns Europäer beschäftigt, gerade auch unter dem Hinblick, dass Trump ja gedroht hat, dass die USA sich aus der NATO zurückzieht. Also das ist auch so ein Ding, was eventuell, oder was ein guter Grund ist, Bauchschmerzen zu machen. Aber das müssen wir mal abwarten, wie weit das noch akut wird die nächsten Monate, ja. Da wurde ja auch aus den Staaten schon ein bisschen zurückgerudert, ja, weil Trump hat ja auch von eventuellen Militäreinsatz gesprochen. Und jetzt zuletzt hieß es gerade, ja, Amerika wäre interessiert, halt Dänemark, Grönland abzukaufen. Hallo, alle, zu dem Preis, wie es damals den Besitzer gewechselt hat, sicher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Dänemark überhaupt Interesse daran hätte. Von daher, ja, Wie soll das ausgehen zum Beispiel? Und das ist jetzt nichts irgendwie mit Strafzölle gegen Kanada, ja, sondern das trifft halt wirklich ein Land, was, wie gesagt, zu einem Europa oder zu Europa im Prinzip gehört, über Dänemark, beziehungsweise was geografisch ja da schon ein bisschen, zumindest mal, wenn man so die Karte im Auge hat, ja, die traditionelle Karte im Auge hat, ja nichts mit Europa zu tun hat. Aber trotzdem ja Dänemark zuzuschreiben ist, dass du da solche Fantasien, die Trump halt hat, ja, also meiner Meinung nach sehr ernst nehmen muss.
Das Problem ist ja, er will ja seine Fantasien in die Realität übertragen. Und das ist ja das Problem. Fantasien kann der Mann ja so viel haben, wie er will. Aber er will sie ja auch in die Tat umsetzen. Und das ist das Problem.
Das ist halt die Frage, wie jetzt, ja. Ja.
Das ist, ja, aber gut. Ja, so viel, so einen großen Bauch, so viel Bauchschmerzen, wie ich habe, kann ich gar nicht haben. Also, das ist alles nicht schön.
Oder wie heißt es schön, so viel wie ich speien möchte, kann ich gar nicht zu mir nehmen.
So ist es.
Um es mal so auszudrücken.
So ist es. Ja. Gut, lass uns nochmal so zwei kleine Punkte aus dem Konferenzcall herausnehmen.
Oh, immer noch, okay, gut.
Die immer noch, dann sind wir durch. Was auch ganz interessant ist beim iPad, weil die iPad-Geschichte, die sieht ja nun sehr stabil aus. Das ganze iPad-Geschäft hat sich wieder stark stabilisiert. Ja. Wir sind quasi von 7 Milliarden auf 8 Milliarden hinaufgestiegen. Oder wie gesagt, eine Milliarde mehr. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Und wo wir gerade wieder beim Anfangsthema sind, Apple hat ja keinen Grund, großartig diese ganze iPad-Strategie zu verändern, weil es läuft gut, es ist stabil. Man muss natürlich auch dazu sagen, das iPad Air hat ein komplett neues Modell dazu bekommen. Wir haben jetzt auch ein 13er-Modell bekommen. Das spielt natürlich auch da rein, würde ich sagen. Das iPad Mini wurde aktualisiert. Das liegt ja auch in dem Quartal mit drin. Also so zwei große Punkte spielen da schon eine Rolle. Aber wie gesagt, das ist absolut hat sich absolut stabilisiert, das ganze iPad-Geschäft. Ich würde natürlich gerne wissen, wie exakt die Verteilung aussieht. Das wissen wir halt leider nicht. Was dem iPad Pro zugeschrieben werden kann von den 8 Milliarden und was exakt den restlichen Geräten zugeschrieben werden kann. Das würde ich gerne wissen. Weil ich glaube, der Pro-Markt an sich oder die Pro-Geräte, was ja auch schon die ganzen anderen Leaker und Analysten herausgearbeitet haben, der ist stark zurückgegangen. Das wurde ja immer wieder in der Vergangenheit angeführt, der iPad Pro-Markt ist rückläufig, etc. Immer wenn es auch um das Thema OLED-Displays ging, haben sie gesagt, ja, schwierig der Markt und nicht so erfolgreich, wie Apple das gerne hätte. Ja, deswegen würde ich da gerne mal die Verteilung wissen. Gut, und ein Punkt, wie gesagt, der auch nochmal im Conference Call herausgekommen ist, jedes zweite iPad oder jeder zweite iPad-Käufer ist ein Neukunde. Das ist schon sehr bemerkenswert, finde ich.
Also wie gesagt, gerade bei den Zahlen, dann jeder zweite Kunde ist ein Neukunde, der noch kein iPad vorher hatte. Die Frage ist, Neukunde iPad oder Neukunde Apple generell? Also Apple generell wäre auch nochmal eine Riesenansage.
Ich glaube, iPad-Kunde, also nicht einen generellen Apple-Kunde,
so
ich würde es eher sagen.
Wäre auch mein Verdacht.
Generell ja, ein neuer iPad-Kunde, ja.
Genau. Und die Frage ist da, wie hoch ist der Anteil von Umsteigern, die vorher ein Android-Tablet hatten? Weil man sagt ja immer, der Tablet-Markt ist ein iPad-Markt.
Das hat sich nach meiner Meinung auch nach wie vor nicht verändert. Ich denke,
es gibt aber ein großes Angebot an Android-Tablets, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt ein großes Angebot, auch von, sagen wir mal, Geräten, die du mit dem iPad vergleichen kannst. Also nicht diese günstigen und Amazon-Tablets, sondern wirklich vernünftige Angebote, ja, unter anderem ja auch von Samsung. Und auch andere sind da in dem Markt ja tätig. Aber Marktführer ist ja das iPad. Sind das dann wirklich Kunden, die vorher noch nie ein Tablet benutzt haben oder keins hatten. Das wäre auch sehr interessant zu wissen, ja.
Ich glaube, das ist sehr viel im Bereich Education, Bildung. Ich denke, da dominiert das, dass da viele Kinder einsteigen oder ja, wie gesagt, das ist als.
Ja, wobei gerade in Amerika ist in den Schulen ja eigentlich eher nach wie vor noch Chrome OS das Ding, ja.
Ja, das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, in Deutschland, was ich so mitbekomme, so von meinem erweiterten Bekanntenkreis, dass da immer mehr und immer früher iPads eingesetzt werden und das ein ganz, ganz großes Thema ist.
Ja. Ich habe das teilweise nur immer mitgekriegt, wo dann gemeckert wurde über die Preise.
Ja.
Die teilweise da ausgerufen werden, wenn halt von der Schule oder von dem Institut aus die iPads nicht zur Verfügung gestellt werden, sondern man sagt oder man quasi eine Empfehlung ausspricht, was die Eltern doch bitte anschaffen sollen. Dass da halt immer drüber gemeckert wird, wie viel dann oder wie teuer dann da halt für das Kind. Und wenn man mal guckt und die Nutzungsdauer, wobei ich schon auch sage, klar, ihr schafft das unter anderem für die schulische Nutzung an, aber das wird ja auch privat genutzt. Ja,
ja, in den meisten Fällen sind die denn auch so eingerichtet, dass man damit privat arbeiten kann, aber es gibt auch Schulträger, die das Ding so einrichten, dass man halt das Gerät nicht privat nutzen kann oder es sehr schwierig ist, damit privat zu arbeiten. Dann ist es aber allerdings auch oft so, dass der Schulträger das komplett zur Verfügung stellt.
Das wollte ich gerade noch, genau.
Ja, das muss man dann halt ein bisschen differenzierter sehen, das Ganze.
Was ja auch okay ist, wenn die Schule das zur Verfügung stellt, würde ich auch sicherstellen wollen, dass da
nur das mitgemacht wird, was auch mitgemacht werden soll mit dem Gerät, genau.
Ja, und halt nichts irgendwie noch, was vielleicht auch zum Schaden am Gerät führen kann oder so. Was beim iPad natürlich schwierig ist, für jemanden, der sich da nicht tiefer mit der Materie beschäftigt, wird es schwierig, da irgendwie was über eine Installation kaputt zu machen. Aber gerade auch was die Verwaltung und
das Management und der Geräte angeht, ja, genau.
Da kann ich vollkommen verstehen.
Also ich denke, Schaden am Gerät, der ist in erster Linie von physischer Natur, dass man das Display zerstört oder was auch immer, ne, dass die Kinder damit nicht pfleglich umgehen. Ja. Da aber muss man dann auch dementsprechend vernünftigen Case-Hersteller an der Seite haben, der die Geräte vernünftig einpackt und das vor größeren Schäden bewahrt. Gut, aber wie gesagt, ich vermute mal, diese neuen iPad-Käufer, das sind auch meistens Geräte dann im unteren Preissegment, ist meine Vermutung. Ich glaube nicht, dass jeder zweite iPad-Käufer da im High-End-Segment unterwegs ist. Das werden keine Pro-Modelle sein. Das ist meine Einschätzung dazu. Und was ich immer wieder feststelle, wenn ich so den Android-Markt beobachte, wie gesagt, im erweiterten Bekanntenkreis ist es so, die Leute, die sich für ein Android-Tablet entscheiden, das sind meistens Geräte, die sehr, sehr günstig sind, teilweise dann noch unter dem iPad-Preis unterwegs sind. Und da sehe ich schon sehr viel Android-Geräte. Aber wenn man jetzt so in den High-End-Bereich geht, da sehe ich kaum Android-Geräte. Ich sehe ganz wenige Galaxy-Tabs oder da gibt es ja durchaus auch sehr potente Geräte von der Hardware-Ausstattung her. Aber wenn man sich dann halt für sowas entscheidet und in dieser Leistungsklasse einsteigen will, da sind es dann doch meistens die iPads. Da sehe ich sehr wenig Android-Geräte.
Warum haben sich denn einige Premium-Hersteller von Chrome OS verabschiedet? Also von Chromebooks verabschiedet?
Ja.
Klar, das ist nice, wenn du da auch entsprechend ein Angebot hast, ja. Und gerade auch was, zumindest mal am Anfang von Chromebooks, die Ausstattung und auch die Bildschirme betroffen hat. Nur die Geräte haben sich halt auch nicht entsprechend verkauft, ja.
Weil die sich auch preislich immer mehr nach oben justiert haben, die Geräte. Also so richtig im unteren Preissegment gab es da wirklich wenig attraktive Angebote, das ist meine Meinung.
Weil wenn du so viel Geld für ein Chromebook ausgibst, warum dann nicht das Geld nehmen oder nochmal, wie gesagt, 50, 100 drauflegen und du kaufst dir ein MacBook Air?
Genau.
Oder einen anderen Windows-Rechner. Aber doch, wie gesagt, wenn du gerade da in dem Segment unterwegs bist und dann mal guckst, Chromebook ja, nice, und du kriegst da auch wirklich nice Hardware und ein super tolles Display, ja, und sonst noch alles, ja, und die Tastatur ist äußerst nice und du hast eine vernünftige Größe, ja, und auch ein, oder früher ja auch einen vernünftigen Intel-Prozessor dann noch mit drin, ja. Aber der Preis, sorry, dann kaufe ich mir doch gleich einen richtigen Rechner.
Und grade,
das ist auch die Problematik beim iPad Pro.
Ja, und auch gerade im iPad oder im MacBook Air Segment, da sind ja sehr viele Vorjahresangebote unterwegs oder Vorgängermodelle unterwegs, die preislich sehr attraktiv sind. Gerade wenn ich mir jetzt die M2-Geräte anschaue, das heißt die Vorgängergeneration, da sind so viel günstige Angebote unterwegs derzeit.
Wobei ich auch kein Problem mit habe, aber ich hatte zuletzt eine Diskussion, oder was heißt Diskussion, hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, er würde sich keine gebrauchten oder Refurb-Geräte kaufen, die halt schon ein, zwei oder vielleicht drei Jahre alt sind.
Nee, es gibt ja auch Neuware, die noch im M2-Segment unterwegs ist. Also da, das ist
ja, wie gesagt, neu, wie gesagt, oder halt Refurb-Geräte, weil er, wie gesagt, die Argumentation ging halt von der Ecke aus Support. Und zwar US-Support. Dass du halt, wie gesagt, dann Updates, vielleicht ein paar Jahre,
ja, okay,
wie gesagt, gebraucht gut, oder
kann man so argumentieren, ja.
Dass du dann halt anstatt deine 7 Jahre oder 6, 7, ja, 8 Jahre Support, dann auf einmal nur noch 4, 5 hast.
Gut.
Und je nachdem, wie lange du das Gerät halt nutzen willst, gerade als privater Nutzer,
ja,
beschneidest du dich da halt von Support, der halt hinten dran,
das
oder
ist
der dir dann einfach zum Ende von deiner geplanten Nutzungsdauer halt dann einfach fehlt, ja. Kann
aber
man so sehen?
Wenn man jetzt nicht so weit zurückgeht, wenn man jetzt nur eine Generation zurückgeht, also M3 oder M2,
ja,
dann ist das noch nicht so signifikant.
Aber gerade bei iOS-Geräten und speziell beim iPhone, selbst wir oder von unseren Hörern, wer nutzt denn bitte sein iPhone wirklich 7 Jahre?
Also die.
Klar, es ist nochmal ein anderes Argument, wenn du sagst, nach 3 oder 4 Jahren gebe ich das an meinen. Wie gebe ich das innerhalb der Familie vielleicht weiter? Weil dann ist es irgendwann das Ende erreicht. Nur selbst da, wenn du sagst, okay, nach 3 Jahren gebe ich es zum Beispiel an mein Kind, der nutzt nochmal 3 Jahre, aber dann kriegt er doch schon wieder das nächste. Und der ist ja innerhalb vom Support-Zeitraum dann quasi noch drin.
Ja, es ist richtig. Die Nutzungszeiten wurden zwar immer länger.
Da habe ich Bauchschmerzen. Also du kannst eigentlich problemlos, wenn der Preis passt, zugreifen.
Ja, ja. Der Preis muss passen und man darf halt nicht zu weit zurückgehen.
Alle eins war schon 7 Jahre alt, ist macht keinen Sinn.
Nein, ja, absolut.
Aber allein schon wegen der Technik, meiner Meinung nach.
Ja. Aber so ein Gerät aus dem Vorjahr kann man spielend noch kaufen.
Selbst 2 oder 3 Jahre, würde ich sagen, kannst du problemlos kaufen.
Klar. Jetzt muss man aufpassen. Wegen Apple Intelligence muss man derzeit aufpassen.
Wenn man da drauf Wert legt, dann würde ich auch sagen, okay, muss man halt aufpassen, dass man dann halt entsprechend halt ein 15 Pro oder so, weil anders funktioniert es nicht, ja,
richtig,
dass man da halt in der Ecke dann shoppt. Ich würde mir auch heute keine Intel Mac mehr kaufen. Außer als Sammler oder aus nostalgischen Gründen, ich will das.
Oder ich will unbedingt Bootcamp betreiben, dann ist das auch eine andere Geschichte.
Okay, wie gesagt, ich bin aus dem Bootcamp-Thema jetzt mittlerweile raus. Vor allem hast du in der Richtung, wo hast du da noch? Da würde mir jetzt im Desktop-Bereich, außer dem Kübel, jetzt kein Rechner unbedingt einfallen, den ich mir da noch hinstellen wollte.
Da muss der Preis schon
auch nur aus Designgründen.
Aus Designgründen, aus Sammlergründen, und der Preis muss schon sehr, sehr lukrativ sein. Ne? Das muss halt alles passen.
Weil da hast du ja auch schon wieder End of Life erreicht, ja. Das ist halt echt die Problematik.
Richtig,
ja?
Genau. Es sei denn, ich will wirklich, wie gesagt, Bootcamp nutzen und bin mehr der Windows-Anwender. Ja, okay. Aber
selbst da, die Geräte sind mittlerweile schon so alt.
Ja.
Macht für mich eigentlich auch keinen Sinn mehr.
Das ist richtig. Ja. Gut. Ja. Und last but not least, wo wir gerade bei MacBook Air gewesen sind, das MacBook Air bleibt das beliebteste MacBook in der Apple-Produktlinie oder in der MacBook-Produktlinie.
Ist eigentlich auch keine Überraschung, ja.
Nein, absolut nicht.
Du kriegst wirklich super tolle Hardware. Gerade die aktuellen MacBook Airs.
Mhm.
Du kriegst super tolle Hardware. Klar, über die Ausstattung, gerade die Anschlüsse könnte man vielleicht nochmal diskutieren. So ein Ding. Aber ansonsten kriegst du da wirklich einen Top-Rechner für das Geld, ja.
Absolut.
Und gerade im Mobilbereich. Ja,
und gerade wo jetzt noch das 15er dazugekommen ist, ist das nochmal neu belebt worden, das MacBook Air.
Ja. Das ist ein richtig nices Ding. Ja.
Absolut, absolut. Gut, das zu den Quartalszahlen, zumindest von unserer Seite. Alles Weitere, das haben die Kollegen schriftlich besser umgesetzt, würde ich sagen. Tja, lass uns doch mal über ein... Ja, bitte?
Ich wollte kurz mal sagen, also ich hätte mit weniger gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, gerade auch mit Hinblick auf China, dass es doch noch so ein gutes Quartal wird, ja.
Ja, aber auch die anderen Bereiche wie die Abos sind stark unterwegs und die Dienste sind auch stark unterwegs. Also das habe ich jetzt alles nicht ausgesucht, aber generell sind sehr, sehr viele Bereiche sehr, sehr stabil unterwegs. Der Mac-Bereich hat sich auch stabilisiert, ist auch wieder nach oben gegangen. Also sieht alles sehr, sehr gut aus.
Deswegen, es war ja ein wirklich gutes Quartal.
Ja, ja.
Klar. Und wie gesagt, trotz China, aber aufgrund von China hätte ich nicht damit gerechnet, dass Apple, wie gesagt, so abschneidet.
Ja. Das ist hervorragend. Diese 11% wirklich so locker auszugleichen.
Also wie gesagt, iPhone war ja leicht rückgängig.
Leicht,
Alle insgesamt gesehen von den Zahlen her. Ich denke, das wird dem einen oder anderen Analysten wahrscheinlich ein bisschen sauer aufgestoßen sein, weil ich glaube, es macht immer noch über 50% aus, ne?
Glaub schon,
Gesamtumsatz iPhone. Das, klar, da so eine, wie gesagt, so ein Rückgang, auch wenn er so klein ist, kann schon ein bisschen Bauchschmerzen machen, einem als Analysten. Ja. Ich denke mal, Apple ist da auch am Überlegen, wie sie das abfangen können. Aber wie gesagt, ich hätte nicht mitgerechnet, dass sie das so erreichen, wie sie es jetzt gemacht haben. Ja. Aber ich bin auch kein Profi und kein Analyst, also von daher.
Ich auch nicht. Ja. Gut, lass uns.
Disclaimer, ich habe auch keine Apple-Aktien.
Ich leider auch nicht.
Warte mal. Ich habe keine Apple-Aktien direkt, aber sind die nicht in dem einen? Das kann sein, dass doch in dem Tech-Dings könnte Apple mit, nee, da ist garantiert Apple mit drin. Doch, über die Hintertür.
Im ETF, meinst du?
Ja, da über die Hintertür ist was drin, ja.
Naja, okay.
Ja. Siehst du, da also doch, aber ja. Wir machen ja hier keine Empfehlungen, also von daher.
Nö, ich habe jetzt ein paar Nvidia-Aktien gekauft.
Okay, ja, andere jetzt haben, nach dem Einbruch.
Ja, nach dem Einbruch. Andere haben verkauft, ich habe gekauft. Optimaler Zeitpunkt, nach meiner Meinung. Okay, das, wie gesagt, keine Empfehlung, das ist nur meine persönliche Meinung. Also nicht, dass ich hier Leute dazu animiere, jetzt Nvidia-Aktien zu kaufen. Das kann auch eine sehr blöde Entscheidung sein, keine Ahnung. Ich bin der Meinung, das war eine gute Entscheidung. Aber okay, wir werden sehen. Die Zukunft wird es uns zeigen.
Ja, mein Gott, du hast ja auch keine jetzt 30% oder so, also von daher.
Nö, das leider nicht. Das leider nicht. Wenn ich dazu in der Lage wäre, dann würde ich ja, glaube ich, nicht mehr sitzen und Podcasts machen.
Das war ja hier in den letzten Jahren, das war ja auch so ein Nvidia-Thema, also andere Firmen auch, aber gerade jetzt bei Nvidia, die ja wirklich so die letzten Jahre sich so unheimlich entwickelt haben, wo viele Nvidia-Ingenieure ja wirklich dann in die Rente oder in den Vorruhestand gegangen sind, aufgrund der Aktienpakete, die sie einfach hatten.
Absolut.
Wo sich das so unheimlich vermehrt hat, ja, verdreifacht ist ja noch ein Witz, ja, teilweise, ja, die da wirklich alleine mit den Aktienoptionen, die sie hatten, so ein Geld gemacht haben, wo sie dann gesagt, okay, fuck it, ja, tschüss, ich mache mir ein schönes Leben.
Und du musstest ja noch nicht mal so riesen Mengen haben bei den Gewinnspannen, ne?
Nein. Wahnsinn. Aber gerade die Altgedienten, die halt über Jahre sich halt so ein Portfolio aufgebaut haben, die dann wirklich von fast von heute auf morgen da alles schön für sie. Mhm. Kann man wirklich nur so sagen, ja.
Absolut.
Aber Hammer, es ist schon Hammer. Und vor allem, was halt jetzt dieser Verlust bedeutet hat an Summe, ja, das war ja auch so ein Ding. Also wenn du mal guckst, wie viele Milliarden da von jetzt auf gleich auf einmal weg waren, ja.
Ja.
War unglaublich, ja.
So ist es. Aber gut, lass uns doch mal in die Vergangenheit reisen und über ein sehr emotionales Thema sprechen.
Oh, genau.
Ja, das hat mich ja sehr bewegt, das Ganze, im positiven Sinne. Man kann davon ausgehen, und es gibt auch mittlerweile offizielle Statements, dass die Pebble Watch neu aufgelegt wird. Und der Gründer von Pebble, der ehemalige oder der ursprüngliche Gründer, der möchte das Gerät neu auflegen. Das Ding wurde ja verkauft an Fitbit. Und Fitbit ging ja dann nach Google. Das ist ja so die grobe Geschichte. Und das ganze Unternehmen gab es ja bis 2016, bis es dann, wie gesagt, an Fitbit verkauft worden ist. Und ja, das ist so eine, ich würde sagen, die Mutter der Smartwatches oder eines der Fundamente einer modernen Smartwatch, würde ich sagen. 2012 kam das Ganze raus. Es war eines der erfolgreichsten Kickstarter-Projekte überhaupt und hat auch dazu beigetragen, finde ich, dass Kickstarter überhaupt bekannt geworden ist oder dass Kickstarter so durchgestartet ist. Also ich denke, diese beiden Dinge haben sich so gegenseitig befruchtet. Einmal die Kickstarter-Plattform und auch einmal das Produkt an sich, also diese Pebble Watch an sich. Das war so eine Symbiose, finde ich. Also auf Kickstarter bin ich erst aufmerksam geworden, halt wo diese Kampagne dort gestartet ist, 2012. Da habe ich das erste Mal von Kickstarter gehört. Also da habe ich das erstmal wahrgenommen, dass es so eine große Plattform gibt. Ja, und das ganze Projekt hat jetzt Google als Open Source freigegeben, die ganze Software-Geschichte.
Und ja, auf nun, Nachfrage von ihm, ja.
Und nun kann man halt davon ausgehen, oder nun sieht es halt so aus, dass das Produkt neu erscheinen soll. Also dass sich wieder Hardware bilden soll, um die Software herum sozusagen. Und ich bin gespannt, wie er das aufsetzen wird, das Ganze.
Ja, der Firmenname oder Pebble an sich als Name ist ja nach wie vor Eigentum von Google. Da wird sich auch nichts dran ändern. Ich habe jetzt den, wie hieß er dann nochmal? Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf.
Irgendwie McGinsky oder du meinst jetzt den Gründer von Pebble, ne?
Ja, genau. Ja. Ja. Auf jeden Fall, er ist ja jetzt, oder hat das Unternehmen ja verlassen vor einiger Zeit. Er hat halt gesagt, was macht er jetzt als nächstes? Und ja, machen wir doch das, was ich kenne, eine Smartwatch. Und hat dann nach einiger Überlegung dann gesagt, okay, mein Gott, mit der Pebble, das hat so gut funktioniert und das ist eigentlich auch das, was ich gerne machen würde, beziehungsweise das, was ich an der Smartwatch vermisse. Hm. Ja, ist alles das, was die Pebble war. Warum das Ei nochmal neu erfinden? Machen wir doch einfach da weiter. Und hat er dann bei Google angefragt, ob sie diese Software nicht hier open sourcen wollen, damit er da halt an der Software halt weiterentwickeln kann, was sie gemacht haben. Ich bin echt mal gespannt, was kommt, weil ich habe ja damals auch das Projekt unterstützt, hatte eine der ersten Pebbles, ja dann auch und habe mir auch eine Steel, also die G-Version auch damals geshoppt noch und habe auch beide noch und habe die auch mal wieder versucht zu aktivieren und habe sie mal an es war ja auch, die hatten ja im Prinzip MagSafe damals schon.
Ja. Ja, auch wenn stark so proprietär war das Ganze, aber es war letztendlich...
Ja, also es war so ähnlich, wie gesagt, wie MagSafe. Du hast halt das Ladekabel über einen Magneten halt an die Pebble angeschlossen. Hab's versucht aufzuladen, die Displays sind noch angegangen, aber die Akkus haben nicht geladen. Da wollte ich mal noch mal ein bisschen intensiver auf die Suche gehen, woran es liegt, aber wahrscheinlich funktionieren sie halt beide nicht mehr. Was hier schade ist, andererseits, ohne da eine Custom-Firmware drauf zu machen, ist sie nicht mehr zu nutzen.
Ja.
Von daher nicht so schade drum. Also das Geld, was sie damals gekostet haben, haben sie damals auch auf jeden Fall verdient, beziehungsweise das habe ich auch gerne dafür ausgegeben damals. Klar, die sind in die Jahre gekommen, das ist jetzt nicht mehr so dolle, aber ich bin mal gespannt, mit was Neuem oder was eventuell da Neues dann kommt.
Ja, und das, diese ganze Community ist ja über die ganzen Jahre immer noch aktiv gewesen.
Ja, ja.
Oder, es gibt ja eine große Community um die Pebble herum und dementsprechend gibt es auch eine Nachfrage oder auch ein Bedürfnis, da eine aktuelle Smartwatch auf Pebble-Art zu haben sozusagen. Und der Ansatz, denke ich, kann nach wie vor noch attraktiv sein, wenn man das jetzt so ein bisschen in die aktuelle Zeit transportiert. Es soll wohl ein Always-on-Display auf E-Paper-Basis oder E-Ink-Basis sein und der Hauptaugenmerk soll auf Akkulaufzeit liegen. Also das Ding soll wohl eine extrem lange Akkulaufzeit haben, also die Neuentwicklung.
Kein fancy-schmancy irgendwie, sondern halt wirklich grundlegende Funktionen. Die Frage ist halt, inwieweit kann er halt wirklich erfolgreich sein oder ist, oder eine Nische für sich halt finden, beziehungsweise für das Produkt halt finden. Die Frage ist halt, wie oder inwieweit sind die Leute halt oder die Kunden oder die Smartwatch-Nutzer heute verwöhnt von dem, was eine Smartwatch halt out of the box schon an Funktionen halt anbietet.
Ja.
Und wird es ohne GPS und Navigation zum Beispiel funktionieren, dass du wirklich im Prinzip nur so eine Notification-Box im Handgelenk hast, die vielleicht deine Schritte noch zählt, was dein Smartphone ja eigentlich auch tut. Mhm. Ja, dafür brauchst du keine Smartwatch. Da bin ich halt mal gespannt. Mittlerweile kriegst du E-Ink-Displays in einer vernünftigen Auflösung auch schon in Farbe. Also von daher ist es mehr oder könnte man mehr mit dem Display machen als die Pebble damals. Eine aktuelle, frische, hübsche Version der Software könnte auch heute noch sehr gut funktionieren. Die war damals schon okay. Mhm. Könnte heute im Prinzip auch noch funktionieren. Die Frage ist halt wirklich Funktionen.
Ja.
Das ist halt die Frage.
Und ob wirklich noch so viel Fans am Start sind, die sich mit diesem Urgedanken der Pebble in der heutigen Zeit auch noch anfreunden können. Und ob dieser Kreis ausreicht, um genügend Traktion im Markt zu bekommen. Das wird, denke ich, eine Nische bleiben, das Produkt.
Ja, ja, der muss da keinen Millionenseller haben. Ja. Er muss halt seinen Markt finden.
Mhm.
Und da ist halt die Frage, wie gesagt, der Funktion, weil ich denke, wenn es heißt hier, der Erfinder der Pebble damals und der Mitbegründer des Smartwatch-Marktes bringt was Neues, könnte das, denke ich mal, für genug Interesse sorgen.
Mhm.
Die Frage ist dann, was kann das Produkt?
Was wird es kosten? Das ist auch entscheidend. Wo wird es sich preislich ansiedeln, das Ganze?
Mhm. Ja.
Weil es bringt ja nichts, wenn es so ein Produkt ist, was das relativ wenig kann und sich weit über eine Apple Watch SE orientiert preislich. Ne? Das muss halt preislich attraktiv sein, das Produkt. Also ich bin der Meinung, es muss sich unterhalb einer Apple Watch SE platzieren, das Ganze. Und ob es das schafft, schwierig.
Aber muss es das wirklich? Ich glaube, selbst zu einem Preis ähnlich von der Apple Watch, also jetzt auch der SE, könnte sich da ein Markt finden, wenn halt das Paket passt.
Das Paket muss passen. Ich bin ja auch nicht der Meinung, dass es sich stark unterhalb der Apple Watch SE orientieren muss, aber es muss sich zumindest auf einem gleichen preislichen Niveau befinden, das Ganze.
Es muss sich halt, wie gesagt, definitiv halt auch absetzen davon. Und es muss halt mit Android und iPhone kompatibel sein.
Genau.
Aber dadurch, dass, wie gesagt, das wahrscheinlich eh nicht so eine super fancy, schmancy, eierlegende Wollmilchsau wird, dürfte das eigentlich das kleinste Problem sein.
Ja.
Also, dass es out of the box mit beiden funktioniert.
Hm. Ja, das denke ich auch. Und es gibt halt sehr viele, die unbedingt eine Smartwatch haben wollen mit einer sehr, sehr langen Akkulaufzeit und die sich auf das Wesentliche reduzieren. Und ja, damit wären sie ja bei der Pebble oder wie sie denn auch heißen mag, wohl recht gut aufgehoben.
Mhm.
Ja. und eine sehr lange Akkulaufzeit, das kann schon sehr attraktiv sein. Auf jeden Fall.
Ja, also alles mehr als 5 Tage ist ein Riesenplus.
Ja.
Ich stell mir vor, da hättest du eine, die Flaschen einmal im Monat aufladen muss.
Mhm.
Ja, wobei die Pebble hast du damals auch öfter aufgeladen als einmal im Monat, aber
ja gut, aber das war 2000.
Hat sich auch weiter, ja, ich sage ja, die Akkutechnik hat sich auch weiterentwickelt. Ja.
Die Akkutechnik hat sich weiterentwickelt, die allgemein, die Technik hat sich weiterentwickelt, die Komponenten sind stromsparsamer geworden, etc. Ich meine, das war 2012, also das ist lange her. Gut, also ich finde das eine sehr gute Nachricht, weil ich Pebble-Fan bin. Ich bin
gespannt drauf, ja.
Und auch damals dabei gewesen bin. Ja, das war meine erste Kickstarter-Kampagne, die ich unterstützt habe. Ja.
Damals hatten wir ja nichts anderes, ne?
Ja, wir hatten ja nichts. Also, wenn man sich das Gerät anschaut, im direkten Vergleich zu einer aktuellen Apple Watch, dann denkt man, da liegen 100 Jahre dazwischen. Ne? Das ist.
Technisch ist es ja auch so.
Ja. Ja. Aber man muss ja auch in Betracht ziehen, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Die Pebble wollte ja auch nicht die High-End-Smartwatch sein. Und damals gab es ja auch noch nichts anderes. Also sie, ja. Und ich glaube, ohne die Pebble hätte sich der Smartwatch-Markt auch nicht so stark und rasant entwickelt. Das war ein ganz, ganz wichtiges Produkt. Für die ganze Smartwatch-Szene. Na gut. Kommen wir zum letzten Thema der heutigen Sendung. Und das ist ein Thema, was mich beruflich im Moment sehr stark beschäftigt und was mich sehr viele Nerven gekostet hat bisher. Es sind aus irgendwelchen Märkten, aus irgendwelchen dubiosen, grauen Channels, Vertriebschannels, Seagate-Festplatten aufgetaucht, die als neu verkauft worden sind und wahrscheinlich immer noch als neu verkauft werden, obwohl sie gebraucht sind. Das betrifft ausschließlich Serverplatten und das betrifft vornehmlich die Exos-Serie und verstärkt das Modell mit 16 Terabyte. Es sind auch schon 12 Terabyte und noch kleinere Größen aufgetaucht, aber vornehmlich ist es die 16 Terabyte Version. Und das haben die Kollegen vom Heise Verlag recht sauber recherchiert und da ist es so, dass bisher, ich glaube mittlerweile sind es sogar noch mehr, aber es sind bisher nachweislich 50 dokumentierte Fälle aufgetaucht, wo Festplatten verkauft worden sind, die nachweislich zwischen 35 und 50.000 Betriebsstunden hinter sich haben. Das sind mehrere Jahre, das sind teilweise 3 Jahre, die Serverplatten im Einsatz gewesen sind. Und selbst Seagate weiß noch nicht, wie diese Platten in den Channel gekommen sind. Und das Problem ist auch, dass sich das sehr gut verteilt hat. Amazon, Mindfactory, JB Computer, etc. Alle diese Händler haben solche Platten im Vertrieb gehabt und haben sie wahrscheinlich immer noch im Vertrieb. Es wird vermutet, dass das im sehr großen Stil passiert ist, dass sehr, sehr große Refurbished-Händler oder auch Datenzentren, die einfach tonusgemäß ihre Platten ausgetauscht haben, die dann umgelabelt haben. Ich gehe nicht davon aus, dass es die Datencenter-Betreiber selbst getan haben, sondern eventuell der Dienstleister, der die Platten getauscht hat, der die normalerweise entsorgen sollte. Die gehen dann entweder in die Vernichtung oder werden dann recycelt, in die Einzelteile zerlegt oder dann wirklich auch professionell wiederhergestellt, gehen dann in die Wartung zum Hersteller, werden dann aber auch offiziell als refurbished verkauft oder general überholt verkauft. Die gehen dann in den Zweitmarkt hinein, nachdem sie dann in der Revision gewesen sind. Das ist normalerweise bei solchen Serverplatten der übliche Weg. Aber nicht einfach die Smart-Werte zurücksetzen, weil die Smart-Werte kann man nämlich zurücksetzen. Es gibt so zwei Sachen, die man auslesen kann. Einmal die Smart-Werte und einmal die Farm-Werte. Die Farm-Werte kann man bei den Festplatten nicht einfach zurücksetzen. Das ist also sehr kompliziert, das zu tun. Und die wurden halt bei den Festplatten auch nicht zurückgesetzt. Und aus den Farm-Werten konnte man ja auch dementsprechend herauslesen, dass diese Platten zwischen 15.000 und 35.000 Stunden gelaufen sind. Ich habe eben gesagt, 50.000 Stunden stimmt nicht, 15.000 und 35.000 Stunden. Und wie gesagt, die Smart-Werte wurden dann halt manipuliert. Man kann es relativ einfach machen, wenn man sich von Seagate die kostenlosen C-Tools runterlädt. Mit den C-Tools kann man halt auch die Farm-Werte korrekt auslesen. Und das ist jetzt gerade meine Arbeit, dass ich jetzt einige Konvolute auslesen muss, einige Seagate-Platten auslesen muss, ob das halt normale Platten sind oder als neu verkaufte, gebrauchte Platten sind. Ja, das ist tragisch, dass jetzt sowas im Umlauf ist. Und keiner kann konkret einschätzen, um wie viel es sich derzeit handelt, wie viel Platten in den Channel gekommen sind.
Das ja, ist, vor allem woher? Ja,
ja, Datencenter, ganz einfach. Da hat sich irgendeiner bedient.
Aber wer hat sie dann letztendlich dann wieder in Umlauf gebracht? Das ist halt die Frage.
Man vermutet, dass es halt die Dienstleister gewesen sind, die die Platten ausgetauscht haben.
Ja, aber ja, Vermutung, ja, du musst, selbst wenn du die Vermutung hast, du musst ja dann denjenigen erstmal finden.
Das ist das Problem. Und diese Exos-Serie ist halt extrem weit verbreitet. Das heißt, es ist eine Brot- und Butter-Serverplatte in Anführungsstrichen. Und die Dinger sind ja nicht in kleinen Mengen im Umlauf. Das sind ja
genau, das kommt noch dazu. Ja.
Mehrere hundert Platten, die in Rechenzentren untergebracht sind.
Ja, wo man es bemerkt hat. Dann kommt ja die Dunkelziffer noch mit dazu, von denen, die im Einsatz sind, ja, wo es dann wirklich erst vielleicht im Defekt dann auffällt. Ja.
Deswegen, jeder, der solche Platten im Einsatz hat, sollte das auslesen, sollte sich die C-Tools runterladen und die Farmwerte auslesen und dann mal überlegen, ob diese Betriebsstundenzeit überhaupt hinkommen kann, etc. Weil es kann ja auch schon Platten betreffen, die schon im Einsatz sind und schon eine gewisse Zeit gelaufen haben oder im Einsatz gewesen sind. Und dann muss man überlegen, können die denn überhaupt schon so lange im Einsatz gewesen sein? Das muss man dann halt mal ausrechnen.
Ja, vor allem, du hast ja auch hier den Fall, du hast ja nicht bei Wish oder bei Temu bestellt.
Das sind ja alles seriöse Händler. Amazon, genau. Mindfactory, das sind ja alles etablierte und seriöse Händler, keine Frage. Ja. Und selbst die sind davon ausgegangen, dass sie Neuware eingekauft haben.
Ja klar, du kaufst Neuware und dann verkaufst Neuware, ja.
Und das Problem ist ja auch, diese Platten werden ja auch nicht in Retail-Verpackungen verschickt. Das sind ja relativ simple Verpackungen, die man auch leicht fälschen kann. Die kommen ja einfach nur in solchen antistatischen Beuteln, die zugeschweißt sind, und sowas kannst du ja leicht faken. Also solche Platten sind relativ simpel verpackt. Das ist ja das Problem. Und gerade.
Okay, es ist ja mehr als nur eine neue Tüte. Ja,
ja, du musst die Smart-Werte halt zurücksetzen. Ne? Und das geht relativ simpel. Also das kann jeder.
Ja, aber das musst du auch erstmal machen. Ja. Naja. Also von daher, es ist ja nicht so, dass die ausgebaut Plastiktüte und verkauft, ja, sondern.
Nein, nein, du musst die ausbauen, nochmal anschließen, löschen, logischerweise, und dann die Smart-Werte zurücksetzen.
Das und macht wahrscheinlich auch nicht eine pro Platte pro Hand, sondern du hast ja wahrscheinlich auch eine.
Das sind professionelle Anlagen, wo die dran gesteckt werden, also Multiport-Geräte, wo
deswegen
die angeschlossen
so einfach,
werden.
Ja. So einfach in der Garage, das hat wahrscheinlich auch keiner gemacht. Ja, das
gut, weiß man nicht.
bei den Mengen gehört da schon eine ordentlich kriminelle Energie dann auch dazu, ja.
Ja, also ich vermute, und das vermuten auch die Experten, dass das Dienstleister gewesen sind. Mhm. Vielleicht ist es ja auch eine undichte Stelle im Dienstleisterkreislauf sozusagen, der die dann abgezwackt hat und vielleicht doch in seiner Garage neu aufbereitet und ja, manipuliert. Weiß es nicht, weiß man ja nicht. Ja, das kann man ja relativ.
Hier haben wir einen Container mit Platten, die entsorgt werden müssen. Ja, und dann geht die Hälfte davon zu mir nach Hause und die andere Hälfte geht über den Jordan. Ja.
So ist es. Und wenn sich in der Kette mehrere Personen einig sind, dann kann man
ich
da schon.
Ich wollte gerade sagen, weil du brauchst ja auch den Entsorgungsnachweis.
Ja, es ist ja nicht immer, es gibt ja auch die Möglichkeiten, dass, oder die Möglichkeit, dass die Platten halt aufgearbeitet werden, in einer Revision kommen, dann müssen
ja, okay,
sie,
aber dann, ne? hast du ja aber entweder auch da wieder den Fall, dass du ja da was abzwacken musst, dann hast du da irgendwo einen falschen Beleg, oder aber du sagst, okay, die konnte man nicht mehr in Stand setzen, die waren Müll, dann hast du ja auch wieder die Entsorgung und den entsprechenden Nachweis, also irgendwo musst du die ja entsprechend zwar irgend noch auf dem Papier stehen haben, aber die gibt's nicht mehr.
Ja, das ist interessant. Das wäre interessant zu wissen, wie das Ganze zustande gekommen ist.
Mal gucken,
ist.
Was da noch rauskommt.
Ja. Und das Problem ist, auch wenn Seagate direkt, also zu 99,9% trifft Seagate direkt keine Schuld daran, aber es fällt ja trotzdem irgendwo auf Seagate zurück, das Ganze. Ja? Also das ist echt nicht schön derzeit. Gut, was ich lesen konnte, haben die meisten Händler auch eine Kulanzrücknahme eingeräumt. Das heißt, wenn man das nachweisen kann, wenn man die Platte ausgelesen hat und man kann es mit den Unterlagen nachweisen, Rechnung etc., dann werden auch die Platten ausgetauscht. Also bei Amazon habe ich es gelesen und bei Mindfactory habe ich das auch gelesen, dass es da eine Kulanzregelung gibt. Gut, der Endkunde darf ja darunter nicht leiden, ist meine Meinung. Immerhin. Ja, ja.
Ja, aber mein Gott, gerade da, was die letzten Jahre da an gefälschten Sachen unterwegs war, USB-Sticks, die nicht das nicht die Größe hatten, wie angegeben, ja, wo sie da über die Firmware was manipuliert hatten, SD-Karten, die in SSD-ATA-Gehäusen gesteckt haben und lauter so ein Kram. Also das ist schon, dass sich das alles rechnet, ja.
Also angefangen, wo ich das erste Mal wahrgenommen habe, dass es gefälschte Chips gibt, hat es ja in den 90er Jahren schon. Da gab es diese kleinen Speicherkäfer sozusagen, die man auf die Mainboards gedrückt hat, der Cache. Da gab es ja Mainboards mit 128 KB Cache, da war ja diese Cache-Situation noch etwas anders untergebracht oder organisiert auf den ganzen. Da konnte man ja die Mainboards noch mit Cache ausstatten. Und da waren Chips unterwegs, die abgeschliffen worden sind von der Oberseite, wo aus 128 KB Cache-Speicher, 256 KB Cache-Speicher gemacht worden ist. Und das waren auch nur Cache-Bausteine, die relativ günstig waren. Wir redeten da von 10, 12 D-Mark, aber die Masse hat es halt gemacht. Wenn du dann halt nur 6 Mark bezahlt hast, hast sie aber für 12 verkauft, weil ne, die Masse hat es dann gemacht. Die wurden dann auch in großen Mengen manipuliert. Oder die ganzen ersten Pentium-CPUs wurden dann auch abgeschliffen und wurde dann anstatt Pentium 75, wurde dann aus einem Pentium 75 ein P90 gemacht. Ja, gab es auch im großen Stil das Ganze. Und da fing es dann ja an bei Intel, dass sie dann andere Merkmale auf der CPU untergebracht haben, also fälschungssichere Merkmale. Dann gab es auf der Unterseite so ein Hologramm, die Oberseite wurde anders gestaltet etc., dass man halt nicht mehr ohne weiteres die Oberseite der CPU abschleifen konnte etc. Also da ging es dann los, dass die Produkte fälschungssicherer geworden sind. Und ob ich ein P75 verkaufe oder ein P90, das war damals schon ein großer preislicher Unterschied. Ja. Wahnsinn.
Aber sowas von, ja.
Ja. Also Manipulation, Fälschungen gab es im EDV-Bereich schon immer. Leider. Gut. Dann haben wir es doch für heute, würde ich sagen.
Ich denke schon, ja.
Ja, kein Gadget, kein Werbepartner. Wir starten ganz traurig in das neue Jahr.
Oh, was heißt traurig?
Na ja, auch so einen kleinen Werbepartner hätte ich schon mal wieder gerne. Ja. Muss ja nicht so inflationär sein, aber so jede zweite Sendung ein Werbepartner, das würde mir schon gefallen. Na gut, also in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder, Thomas.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Ciao.